Okay, also wir sind gerade, wie ich schon vorher erwähnt habe, wir sind einfach an dem Thema Finanzen. Finanzen verwalten fürs Königreich und einfach, ich glaube, dass bei den meisten mittlerweile so irgendwie die Offenbarung sich gesetzt hat, dass Gott eigentlich gar nichts dagegen hat, wenn wir reich werden. Viele Leute, auch innerhalb vom christlichen Glauben, haben sich festgelegt, arm zu sein zur Ehre Gottes. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel extreme Reichtümer hat, die ihn davon abhalten, Gott nachzufolgen, dann kann es durchaus sein, dass Gott zu dir sagt, hey, deine Errettung ist wichtiger als deine Reichtümer. Also wir kennen ja die Geschichte vom reichen Jüngling und so weiter und so fort. Aber das heißt nicht, dass der Wille Gottes ist, dass wir für immer arm sind und dass wir für immer nichts haben. Und also mir ist das, sorry, voll viel zu unruhig hinten. Können wir das Video von vorne anfangen, den Schnitt von hinten anfangen? Und Mathis, könntest du dich hinsetzen? Danke. So. Das glaubt ihr gar nicht hier vorne. Wir haben so eine süße kleine Gemeinde und man denkt, das ist hier alles ganz entspannt. Man stellt sich da hin und das läuft dann einfach. Aber man spürt es. Also ich, der Hörer hier, der predigt, dem macht es nichts aus. Da können drei Babys irgendwie sich bemerkbar. Der merkt es gar nicht. Der was? Echt, war das bei mir? Ich bin total sensibel auf Atmosphäre und ich merke das. Manche Leute, die machen, holen Bonbon raus und es knispert durch den ganzen Gottesdienst und sie denken, keiner merkt es. Tut mir echt leid, man merkt es. Wenn ihr euch da einfach Mühe gebt, einfach, genau, kein Vorwurf oder so, aber ja, dass wir hier zusammen einfach eine coole Atmosphäre schaffen. Lass uns einfach mal beten, ein bisschen für die Atmosphäre. Halleluja, danke, Heiliger Geist. Sei willkommen einfach hier in der Atmosphäre und wir wollen dir einfach Respekt entgegenbringen und einfach hören, was du heute zu sagen hast. In Jesu Namen. Amen. Okay. Wir fangen nochmal bei Null an. Okay. Genau. Und unser Thema ist einfach auch zum einen, wie kommen wir eigentlich dahin, dass wir große Finanzen schaffen? Und zum anderen, wozu sind die Finanzen eigentlich da? Weil es gibt eine Entität, wie sagt man das auf Deutsch, eine Macht, mit der Gott sagt, du kannst nicht Gott und dienen und das ist Mammon. Und das heißt, dass eins vom Schwierigsten, das es überhaupt gibt, ist große Finanzen anzuschaffen, ohne dem Mammon zu dienen. Und Mammon ist einfach die Liebe zum Geld. Und die Liebe zum Geld bedeutet, dass ich das Geld mehr lieb als Gott. Und weil manche Menschen haben die Offenbarung so aufgenommen, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen das Geld ablehnen und hassen. Aber das ist nicht das, was Jesus gesagt hat, sondern Jesus hat gesagt, wenn wir das Geld mehr lieben als Gott, dann dienen wir dem. Dann dienen wir dem Geld, dann dienen wir dem Mammon. Aber er hat nie gesagt, bleibt arm. Weil Jesus selber hatte einen Schatzmeister. Judas. Ich hätte mir einen anderen ausgesucht. Aber Jesus hat genau gewusst, was er macht. Du brauchst keinen Schatzmeister, wenn du kein Geld hast. Dann würdest du sagen, komm, wir gehen in die Stadt und hoffen, dass uns irgendjemand einen Krümel abgibt. Jesus hatte reiche Frauen unter seinen Jüngern, unter den größeren Zahl von Jüngern. Es gab hier 12 Jünger und dann gab es eine größere Zahl von Jüngern, die ihm gefolgt sind, die ihn versorgt haben, weil sie viel Kohle hatten. Und Gott hat nichts gegen Geld. Vor kurzem haben wir mal so... kam also, was magst du eigentlich am Himmel? Und ein Kind hat gesagt, mir gefällt am meisten, dass die Straßen dort aus Gold sind. Wie wenn Gott kann nichts gegen Gold haben, wenn er seine Straßen damit bepflastert. Okay? Gottes, der Himmel ist umgeben von einer Mauer aus Perlen, die Billiarden von total großen Summen von Kohle wert sind. Es ist nur so, für Gott ist es halt einfach auch da. Und ich habe jetzt hier mal diesen Berg genommen als ein Ziel, auf dem ich glaube, da möchte eigentlich Gott... So, wo ist jetzt meine Frau? Weg ist sie. Weißt du, wo die Frau ist? Ah, die ist unter dem Tuch. Wir haben eine Playmobil-Frau heute und die wollte ich ganz nach oben stellen. weil doch meistens irgendwie die männliche Form als Beispiel genommen wird und die hat es geschafft, die ist oben auf dem Berg angekommen. Was ist oben auf dem Berg? Ich glaube, dass Gott, nehmen wir den Berg jetzt einfach mal als den Berg der Finanzen, für jeden eine Bestimmung hat, die damit verbunden ist, dass wir wirklich viele Finanzen verwalten. Und dass Gott möchte, wenn wir da oben stehen und die Finanzen verwalten, dass wir Gott gehören, dass unser Herz Gott gehört und unser Herz nicht den Finanzen gehört. Und der Weg da hoch, der ist gar nicht so einfach. Und als allererstes möchte ich mal zu euch ein bisschen über den Weg sprechen. Als allererstes, ich hoffe, dass ihr die sehen könnt hier. Das sind die ganzen Leute. Muss ich was anders machen? Ist zu, heute kratzt das hier irgendwo? Eigentlich nicht wirklich. Die Haare waschen? Ich habe meine Haare heute früh gewaschen. Wo kratzt es? Ihr wisst es nicht. Gut. Okay. Halleluja. Genau. Also hier sind als allererstes mal die Leutchen, die es geschafft haben, überhaupt zum Berg zu kommen. Und sagen wir jetzt einfach mal, das sind die Leute, die errettet sind. Die sehen ganz unterschiedlich aus. Ein paar haben keine Kopfbedeckung, das heißt, ihre Gedanken sind nicht unter dem Gehorsam Jesu Christi, aber sie sind trotzdem auf der grünen Wiese gelandet. Manche sehen ein bisschen grimmig aus, sie sind noch nicht freigesetzt worden vom Geist des Ärgers. Manche sehen auch ganz glücklich aus, manche sind so kleine Schafferle und so weiter. Und der hier, der sieht ein bisschen abgespaced aus, aber es gibt sie alle im Reich Gottes, die Lustigen, die Komischen, die Schaffer, die Jähzornigen. Wir kommen in den Himmel nicht, weil wir so toll sind, sondern wir kommen in den Himmel, weil Jesus den Preis für uns bezahlt hat. Da sind sie alle. Und viele von denen, die werden ewig hier unten bleiben, die freuen sich an der grünen Wiese. Wow, soll ich ein Handmikro nehmen? Die freuen sich an der grünen Wiese und die freuen sich einfach, dass sie errettet sind und die freuen sich, dass sie, ich glaube, ich tue jetzt umsiedeln. Gut, jetzt hat man schon mal so was Geniales wie so ein Bügelmikro. Okay, Halleluja. Okay, viele Leute, die bleiben einfach da drunten. Warum bleiben sie da unten? Manche bleiben da unten, weil sie es nicht besser wissen, weil sie gar nicht wissen, dass sie eigentlich da oben ankommen könnten. Und viele werden, am Schluss sagt die Bibel, Gott wird die Tränen abwischen von ihren Augen. Warum sollte ich denn weinen, wenn ich in den Himmel komme? Was ich meine, ich müsste ja eigentlich mich freuen. Warum sollte Gott meine Tränen abwischen müssen? Weil ich vielleicht erkenne, ich hätte da oben ankommen können und ich hätte total viel bewegen können und ich bin aber eigentlich da unten geblieben. Manche bleiben da unten, weil sie glauben, Gott will, dass sie arm sind. Ich beziehe das jetzt auf den Berg der Finanzen, okay? Manche bleiben da unten, weil es ihnen eigentlich passt, weil sie gerade so genug haben und es gefällt ihnen eigentlich. Sie haben vielleicht, pass mal auf, hier ist einer, der ist echt gesegnet worden, der hat sich sogar ein Motorrad kaufen können und er liebt einfach Gott, weil er jetzt ein Motorrad hat. Halleluja, meine Träume wurden erfüllt. Ich habe ein Motorrad. Der andere, der hat sich auch ein kleines Autole kaufen können. Und er kann mit seinem Autole rumfahren. Ich könnte jetzt noch ein Häusle hier hinstellen. Und die freuen sich einfach alle, dass sie das haben, was sie brauchen. Und sie lieben Gott und sie danken Gott und so weiter und so fort. Und sie denken nicht mal drüber nach, dass sie eigentlich am Fuß eines großen Berges wohnen. Wir müssen dran denken, dass unser Gott einfach ein großer Gott ist und unser Gott ist ein starker Gott und unser Gott ist ein reicher Gott, unser Gott ist ein mächtiger Gott und unser Gott möchte, dass sein Volk ihn reflektiert hier auf der Erde und dass sein Volk Dinge verändert auf der Erde. Wir sind nicht errettet, einfach nur um glücklich zu sein und ein bisschen reicher und wohlhabender zu werden, sondern wir sind errettet, um Dinge zu verändern. Und wir haben eine Verantwortung und wir haben einen Gott, der in uns lebt, der uns hilft, den Berg zu ersteigen. Wir haben übrigens hier unten auch noch schöne Bäume, wenn ich sie schon mitgebracht habe, werde ich sie da gerade auch noch dazu stellen. Also Lego ist einfach eine tolle Sache, um geistliche Prinzipien zu erklären. So, dann gibt es hier einen, der sich sagt, okay, der hat leider keinen Hut. Nehmen wir den mit Hut. Polizei, Bestätigung. Wer von euch hat Lust zur Polizei? Bei der Polizei mitzugehen? Voll cool, Halleluja. Ich glaube, dass es der Polizei gut tut. Was man da so macht, ist auch da, wo die Jugendlichen sind, nachts hingehen und gucken, wie man denen helfen kann. Das sind Orte, an die du sonst nie hinkommen würdest. Das braucht jetzt nicht denken, dass ihr da bei Demos irgendwie mit einschreiten müsst oder so. So. Halleluja. Hier sind jetzt diese drei Kollegen. Wir haben halt mal so ein Polizeiset gekauft, deswegen sind hier viel Polizei. Ich wollte auch mal Politesse werden. Genau.
Und der sagt sich jetzt, weißt du was? Ich will hier nach oben kommen. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Genau. Jetzt sagt er sich, weißt du was, ich will hier nach oben kommen. Und dann hat er ein Schema. Ihr kennt ja diese Schemen, werde schnell reich. Und er geht da hoch. Sein Verstand geht mit hoch. Sein Körper geht mit hoch. Aber sein Geist bleibt hier unten. So, dann haben wir ein Problem. Wenn wir einen Berg ersteigen und nicht dafür gewappnet sind, dass alles hochgeht, dann kann es sein, dass ich unterwegs eingehe. Das ist, wie ihr sicherlich sofort erkannt habt, ein Modell vom Mount Everest. Ich habe den Film Everest gesehen. Wer von euch hat den Film Everest gesehen? Hausaufgabe, schaut euch den Film an. Und es ist total faszinierend, weil ich tatsächlich glaube, dass Gott durch diesen Film gerade prophetisch zur Gemeinde Jesus spricht. Ich habe geguckt, ob ich einen Teil aus dem Film finde, den ich euch vielleicht zeigen kann. Und beim Schauen habe ich festgestellt, dass in Amerika jetzt gerade aufgrund von diesem Film verschiedene Ferienbibelschulen für Schüler auf diesem Thema aufbauen von diesem Film Everest. Dass die ganze Bühnenhintergründe aufgebaut haben, also etwas größer und faszinierender als meine, mit Bergen, dass die einen Everest-Song gemacht haben und so weiter und so fort, weil die gesagt haben, es gibt einen Berg, den wir gemeinsam ersteigen müssen und wir wollen die Leute motivieren, dass sie es verstehen und dass sie es machen. Wenn jetzt dieser hier weiter und weiter geht, aber sein Geist vernachlässigt, kann er dabei draufgehen. Ich habe eine Geschichte von einer Frau, die war in Schorndorf in der Gemeinde und sie hat Multilevel Marketing angefangen mit einer Organisation, die mir bekannt ist und die wirklich sehr gute Produkte herstellen. Und sie hat aufs Herz bekommen, die Frau, die an der Spitze ist von diesem Multilevel Marketing System, für das Königreich zu gewinnen. Und sie hat sich sowas von engagiert, sie wurde erfolgreich, sie hat angefangen in relativ kurzer Zeit recht gut Geld zu machen. Sie konnte dann aber sonntags nicht mehr in die Gemeinde gehen. Und wisst ihr, was passiert ist? Sie ist abgefallen. Sie ist abgefallen, weil sie ihren Geist vernachlässigt hat und einfach nur angefangen hat, dieser einen Vision nachzujagen. Ich will mehr Geld, ich will mehr Geld. Und das ist nicht der Plan Gottes, dass du auf das Level kommst und dann vielleicht auf dieses Level hier kommst. Und dann vielleicht kommt deine Seele gar nicht mehr mit. Und du kommst zwar auf das nächste Level, aber deine Seele ist noch auf dem letzten Level geblieben. Gott möchte, dass wenn du oben ankommst, dass dein Geist, deine Seele und dein Körper gemeinsam gesund da oben ankommen. Und deswegen gibt er uns Prinzipien, wie wir da hinkommen können. Und das sind die Prinzipien, die wir lernen wollen. Was faszinierend ist bei der Ersteigung vom Everest, ist, viele Jahre lang war ja gar niemand auf dem Everest. Und die Leute, die Sherpas, die unten gewohnt haben am Fuß von Mount Everest, sind nie auf den Everest hochgegangen, weil sie gesagt haben, da oben wohnen die Götter und die wollen nicht gestört werden und deswegen gehen wir nicht hoch. Und dann hat die erste Person angefangen, den Everest zu besteigen und war erfolgreich. Und dann hat nochmal eine Person angefangen, den Everest zu besteigen und war erfolgreich. Und viele Leute haben es versucht und waren nicht erfolgreich. Und ich glaube, ich brauche euch nicht erzählen, wie das ausgegangen ist. Und mittlerweile ist es eine ganze Tourismusbranche, um auf den Everest hochzusteigen. Das kommt in dem Film auch sehr gut raus. Um allein in das Basiscamp vom Everest zu fliegen, musst du schon mal 10.000 Dollar ausgeben und dann musst du noch das ganze Equipment kaufen, um überhaupt oben anzukommen. Was krass ist bei der Besteigung vom Everest, ist, dass hier so Gletscher sind, die sich bewegen. Und wenn eine Abenteuergruppe oder eine Reisegruppe oder eine Bergsteigergruppe den Everest besteigen will, die müssen alle schon mal vorher fit sein. Die machen Fitnesstests. Da gibt's verschiedene Camps auf verschiedenen Level, wo immer wieder Fitnesstests gemacht werden, Gesundheitstests gemacht werden, weil die wollen, dass die gesund hochgehen und gesund wieder runterkommen. Ist das eine gute Idee? Ich würde sagen, ja. So, und was passiert, damit die Leute von dem einen Level gut aufs nächste Level kommen, ist, dass die Sherpas, die Leute, die von dort sind, vorausgehen und gucken, wo die Spalten sind, und darüber Brücken bauen, da Brücken drüber legen, dass die Leute dann über diese gebauten Brücken laufen können. Und das sind krasse Brücken mit krassen Tiefen. Wenn du da runterfällst, da kann dich keiner mehr rausholen, dann ist es einfach vorbei. Was aber das Problem ist, ist, dass diese Gletscher beweglich sind. Und du kannst nie vorher sagen, wann sich diese Gletscher bewegen. Und weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist manchmal, dass manche Leute denken, ich kann das, ich mach das. Einfach so. Du siehst zum Beispiel in dem einen Film, die sind so kurz davor, in die letzten Höhen hochzugehen. Und da ist einer, ich glaube, das war ein russischer Mitbergsteiger, der hat gesagt, ich nehme keinen Sauerstoff. Ich habe noch nie Sauerstoff genommen. Weil du für die letzten Meter oben eine Sauerstoffflasche mitnehmen musst, weil du nicht so atmen kannst, wie du normalerweise atmest. Aber nein, er nimmt keinen Sauerstoff. Ein anderer sagt, ich will da unbedingt hoch, ich muss da hoch. Er hat schon 3 Ansätze gemacht, auf den Everest hochzukommen und er will einfach unbedingt auf den Everest hoch, obwohl er die Kraft gar nicht mehr dazu hat. Weil du in den anderen Höhen einfach anderen Herausforderungen entgegenkommst und du einfach dein Körper möglicherweise das nicht schafft und du kannst deinen Körper nicht zwingen, das zu schaffen, sondern du musst gucken, ob es Weisheit ist, von einem Level aufs nächste hochzugehen. Und es gibt einen Bergführer, der auch Erfahrung hat, einen Teamführer, und der dir sagen kann, hey, ja, du schaffst es, oder hey, es ist einfach besser, wenn du auf dem Level bleibst. Aber was heutzutage ist, ist, dass viele Leute, die wollen einfach ihr Ding alleine machen. Und wir sind in der Zeit, wo der Heilige Geist sagt, ich will, dass ihr als Team vorwärts geht. Es geht nicht darum, dass einer allein irgendwann mal den Everest besteigt oder dass einer allein, meinetwegen hier in unserem Haus, Multimillionär wird und alle sagen, sondern Gott will, dass wir alle gemeinsam vorwärts gehen und dass wir alle nicht da oben stehen und dann fallen oder möglicherweise unseren Geist, unsere Seele irgendwo unterwegs stehen lassen, sondern dass wir tatsächlich oben ankommen. Und Gott möchte, dass wenn wir über irgendwelche schwierigen Gletscher, über irgendwelche Schwierigkeiten gehen, dass wir nicht da alleine drüber gehen oder nicht auch irgendwo reintappen, wo vielleicht eine Felsspalte ist, eine Eisspalte, es ist gar kein Fels, es ist Eisspalte, und dann da reinfallen und nicht mehr rauskommen, sondern Gott sagt, ich will dich führen und ich will dir einen Führer geben und ich will dir ein Team geben, das gemeinsam hochgeht. Und wenn du von Camp zu Camp zu Camp gehst, dass du sicher bist. Es gibt keinen Mensch, der von sich sagen kann, ich weiß, dass ich sicher oben ankommen werde. Weil Gott uns nicht so gemacht hat. Gott hat uns so gemacht, dass wir einander brauchen. Und Gott hat uns so gemacht, dass er Leute in den Leib Christi gestellt hat, die da sind, um einen auszurüsten, um oben anzukommen. Ich glaube von mir nicht, dass ich es einfach so allein schaffen kann. Nur weil ich vielleicht so gesalbt bin oder weil ich Gott höre. Wer von euch hört Gott? Hoffentlich hört ihr Gott. Und trotzdem hat Gott es so gemacht, dass wir einander brauchen. Das Interessante ist auch, wenn du jetzt, sagen wir mal, geistlich versuchst, hochzugehen, dass der Feind dir immer wieder eine Bahn bietet, um runterzugehen. Ich habe ein cooles Buch gelesen, das heißt Flucht aus zur Christenstadt. Und in diesem Buch gehen die Leute und die suchen einfach die Stadt Gottes. Und auf dem Weg, der sehr eng und sehr unangenehm ist, ergibt sich plötzlich wie so ein breiter Pfad. Voll der breite Pfad, voll der schöne und angenehme Pfad. Und sie denken, Mensch, ich sollte diesen Pfad runtergehen. Aber dieser Pfad führt ins Verderben. Jesus hat gesagt, das ist der engste Weg und der Pfad, der zur Errettung führt. Und breit ist der Pfad, der ins Verderben führt. Ich habe einen coolen Joke gelesen diese Woche, den will ich euch mal hier kurz demonstrieren. Da war ein Typ, der sitzt in der Post und hat 1000 rosane Briefumschläge. Und malt Herzchen drauf und schreibt drauf, ich lieb dich, und hinten, rate mal, wer? Ich meine, wer würde nicht gerne einen schönen rosa einen Briefumschlag kriegen, wo drauf steht, ich lieb dich? Ist das schon irgendwie süß, gell? Und dann rate mal, wer? So, dann kommt jemand und sagt, warum verschickst du 1000 rosane Briefumschläge, auf denen steht, ich liebe dich, und rate mal, wer? Er sagt, ich bin Scheidungsanwalt. Er verschickt die Briefe, um Krisen zu schaffen in Ehen. So hübsch so ein rosa Briefchen ist, wenn er ankommt. Das ist ein Witz gewesen, okay, hallo, Witz, Joke. Okay, ich merke schon, ich finde das nicht lustig. Aber was ich euch einfach zeigen will, ist, dass der Feind Sachen schickt, die vielleicht hübsch aussehen. Okay, der ist jetzt nicht so hübsch geworden, aber der ist auf jeden Fall rosa. Die nett aussehen und ich liebe dich, voll die schöne, nette Botschaft. Aber eigentlich ist es da, um einen breiten Weg zu schaffen, damit du runtergehst ins Verderben, damit du nicht den Berg besteigst, damit du nicht vorwärts gehst, damit du vielleicht möglicherweise in irgendeine Spalte reinfliegst oder so. Ich habe ein nettes kleines Bild für euch heute dabei. Ich möchte euch gerade bitten, dass ihr euch das gerade mal austeilt. Das dürft ihr vorne in eure Bibel reinlegen. Opa, eins wollte ich behalten. Und hier steht drauf, dein Plan. Hier ist ein kleiner Fahrradfahrer. Ich hoffe, ihr könnt ihn irgendwie sehen. Und er fährt ganz geradewegs nach oben bis zum Ziel. Und dann ist da ein Ding drunter, da steht drauf, Gottes Plan. Und da fängt einer seine Tour an und dann geht's runter und dann kommen lauter Steine und dann geht's weiter und dann kommt ein Graben, da muss man eine Brücke drüber bauen und dann geht's wieder ein Bergchen hoch und dann geht's nochmal runter ins Wasser und dann muss man mit dem Bootchen übers Wasser und dann muss man irgendwie gucken, wie man den nächsten Hügel überwindet und dann kurz vor dem Ziel seht ihr nochmal die krassen Regenwolken, seht ihr es da drauf und es ist voll anstrengend. Wir hätten's gern, dass unser Leben so aussieht, einfach Stück für Stück für Stück geradeaus. Aber ich kann es euch garantieren, wenn ihr mit Gott vorwärts geht, ist alles einfach ein bisschen schwieriger und ein bisschen komplizierter. Aber viel schöner und viel krasser und du kommst ans Ziel, wenn du mit ihm weitergehst. Also behaltet euch das einfach, wenn ihr denkt, Mensch, mein Leben, warum ist denn das so und warum ist denn das so? Weil Gott will, dass alle Teile von dir oben ankommen. Guck mal, du sagst dir vielleicht, warum habe ich denn jetzt gerade die Herausforderung? Oder warum habe ich die Schwierigkeiten in meinen Emotionen? Es wäre doch ganz einfach, wenn Gott mir einfach Geld schenken würde, oder? Wäre das nicht einfach? Als ich jung war, hatte ich voll die coole Lösung für Gott. Ich habe gesagt, Gott, ich will Geld für dich und ich will im Lotto gewinnen. Wer hatte schon mal so eine gesalbte Idee? Mehrere Leute, also es scheint nicht ganz unbekannt zu sein. Einfach Gott, wir wollen das Geld für dich verwalten. Lass uns im Lotto gewinnen. Ja, Gott braucht ja so dringend unsere guten Tipps. Und dann spielst du Lotto und du gewinnst nicht. Ich wollte sogar mal eine Städtereise gewinnen für Gott. Habe ich auch nicht gewonnen. Oh Jesus. Wisst ihr was, wir haben einfach so tolle Ideen für Gott. Und der Ben Aftali, der hat so ein Buch, wo man Geschichten vorlesen kann abends. Und da ist auch so ein kleines Mädchen, die sagt, ich habe Gott gebeten und ich weiß, ich werde Lotto gewinnen. Dann geht sie zu ihrer Mama und sagt, Mama, gib mir mein Taschengeld. Ich muss jetzt, und die Mama sagt, reicht es nicht noch in ein paar Stunden oder so? Nein, das muss sofort sein. Ja, okay, dann geht sie los, die Kleine, und dann geht sie zum Kiosk und will den Lottoschein kaufen und ist super sauer auf die Dame, die es ihr nicht verkauft, weil sie noch zu jung ist. Und dann sagt sie, ja, warum willst du denn ein Ding, so ein Lottoschein? Dann sagt sie, ich habe gebetet und ich werde Millionärin. Ich bin die nächste Millionärin. Ich weiß, ich werde gewinnen. Und weil ich habe Gott drum gebeten. Und dann werde ich den ganzen armen Leuten helfen. Und dann sagt die Frau, weißt du, wenn du morgen Millionärin werden würdest, dann würdest du vielleicht in den Spielwarenladen gehen und sagen, guck mal, was da Schönes ist. Ich glaube, das will ich erst haben. Und dann würde vielleicht dein Bruder sagen, ich hätte gern ein neues Fahrrad. Und dann würden deine Freunde sagen, ich hätte gern das und ich hätte gern das. Und so weiter und so weiter. Und bei den Erwachsenen ist es ganz genauso. Unser Herz würde eigentlich erstmal sich an alle möglichen Sachen hängen, die wir eigentlich selber haben wollen. Und wenn wir Verwalter Gottes werden wollen, dann müssen wir Gott erlauben, dass er unser Herz immer und immer und immer wieder beschneidet, damit wir fähig sind, da oben anzukommen. Und es ist gar nicht so einfach, weil wir wollen nicht Leute sein, die das Geld festhalten. Wisst ihr, wir können uns alle da, ich kann mich sehen als Millionär. Und heute, nachdem ich mir eine schöne Villa gekauft habe und ein tolles Auto fahre, gebe ich 10.000 Euro in die Mission und ich fühle mich so gut dabei. Wow, was ich für ein krasser Geber bin. Nee, möglicherweise bist du verblendet, weil Gott gesagt hat, die 10.000 sind für dich und der Rest war für die Mission. Weil in dem Moment, wo wir unsere Griffel am Griff haben, wollen wir das Ding lenken und leiten und Gott sagt, ich will euch auf Höhen bringen und ich will euch ganz oben ankommen lassen, aber dafür müsst ihr durch verschiedene Höhen und Tiefen gehen. Und ihr müsst mir erlauben, dass ich euer Herz und eure Liebe zum Geld immer wieder auf die Probe stelle und immer wieder beschneide, weil ansonsten werdet ihr die Hand an den Griffel tun. Und es kann auch sein, wer von euch hat eine persönliche Garantie, dass es sich nicht so ins Geld verliebt, dass das Geld irgendwann mal mehr mag als Gott? Ich nicht. Wer kennt es, dass du nicht viel hast und Gott sagt dir, okay, und gib noch das, was du hast. Wer hat es schon mal erlebt? Oha, Halleluja. Wer hat es schon mehr als einmal erlebt? Halleluja. So, und dann kommst du irgendwann mal an den Punkt, vielleicht so grün wie das Feld hier, du hast dir jetzt dein Auto leisten können und du hast dir jetzt vielleicht ein Motorrädle leisten können oder du hast einfach so einigermaßen das, was du dir wünschst. Darf's Gott immer noch sagen? Darf Gott immer noch sagen, gib alles? Darf Gott immer noch sagen, gib ein Opfer, das du spürst oder das dir wehtut? Wie darf Gott sich einmischen? Oder ist es nicht so, sobald wir eine bestimmte Summe von Finanzen haben, dass wir sagen, Mensch, ich möchte jetzt hier einfach in der Sicherheit bleiben? Bei mir ja. Bei mir ist es so, wenn ich eine bestimmte Summe Geld auf dem Sparbuch habe oder sonst wo, dass ich das Gefühl habe, okay, also das ist jetzt echt in Ordnung, das muss jetzt einfach. Wäre jetzt einfach cool, wenn du dich da nicht einmischst, Gott. Ja? Wenn Gott sich einmischt in deine Finanzen, dann nicht deswegen, weil er dich da runterschmeißen will, sondern deswegen, weil er dich da hochbringen will. Aber er will, dass dein Herz und dein ganzer Verstand und deine ganze Seele mitkommt. Das ist so krass. Kennt ihr das? Dass wenn Gott sagt, du sollst was geben und du Angst hast, du könntest was verlieren. Das ist doch total verrückt, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der so reich ist und jetzt kommt er zu dir und will von dir Geld, weil er nicht genügend hat. Und weil er ohne deine Kohle nicht auskommt. Wenn Gott von dir was will, wenn Gott sagt, säe was, dann deswegen, weil er dich segnen will und weil er will, dass du dich qualifizierst für neue Level, weil die Level, auf denen wir sind, Gott sagt, er möchte, dass wir auf neue Level hochgehen. Ist das nicht gigantisch? Ich glaube einfach, dass Gottes Herz schlägt für die Mission. Dass Gottes Herz schlägt für die Nationen. Aber wir sind hier, einfach in der westlichen Welt, wir sind sowas von eingedeckt in Wohlstand und dann hol dir noch mehr. Du solltest noch mehr haben. Und dass wir uns einfach auch gut fühlen, wenn wir ein bisschen was geben und gar nicht sehen, wie krass der Gegensatz ist zwischen dem, wie wir leben und dem, wie andere leben, dass wir es einfach so laufen lassen. Und Gott möchte uns wachrütteln. Er sagt, Leute, ich will Finanzen in eure Hände legen, aber ich will, dass ihr sie so verwaltet, wie es dem Königreich Gottes gut tut und wie es dem Königreich Gottes gefällt. Weil wer kann dafür garantieren, dass sein Herz nicht mehr schlägt für das Geld nachher als für die Mission? Ich habe gar keine Lust drauf, dass wir hier regelmäßig irgendwelche Sachen zeigen, um auf die Tränendrüse zu drücken, damit ihr ein schlechtes Gewissen habt und dann aufgrund von eurem schlechten Gewissen Geld gebt. Wisst ihr, was meine Vision ist? Meine Vision ist, dass in euch das Reich Gottes so vibriert und lebendig ist, dass ihr sagt, ich möchte echt Geld verdienen fürs Reich Gottes und wenn es kommt, dass du es gibst. Dass du sagst, ich glaube für 1000 Euro und wenn die 1000 Euro da sind, gibst du sie dahin, wofür du es geglaubt hast. Du kannst bei 10 Euro anfangen, wenn dein Glaube so groß ist. Oder bei 100 Euro. Aber dass du einfach sagst, es geht nicht mehr um mich. Wir hatten am Freitag vor einer Woche eine total coole Gebetszeit, wo eine Schwester eine Manifestation hatte, eine prophetische Manifestation im Geist. Und sie hat so die Arme ausgebreitet und hat sich gedreht und gedreht und gedreht. Und dann habe ich danach gesagt, weißt du, was dieses Drehen bedeutet? Und dann sagt sie, ja, der Heilige Geist sagt, wir sollen aufhören, uns so um uns zu drehen. Wisst ihr, in unserem Leben geht so viel um uns. Aber Gott sagt, wenn wir zuerst nach seinem Reich und seine Gerechtigkeit trachten, dann wird uns alles zufallen. Und wir machen uns so viele Gedanken. Wisst ihr, wenn ich allein schon dran denke, für was ich schon alles gebetet habe für meinen Sohn. Wenn Gott zu mir sagen würde, wenn du meinetwegen für die Kinder in Indien betest, werde ich mich um deinen Sohn kümmern, dass du nicht mal mehr für deinen Sohn beten darfst. Würde ich das schaffen? Das aufzugeben und Gott zu vertrauen, dass er sich um meinen Sohn kümmert, wenn ich für die Kinder in Indien bete. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich möchte mit meinem Gebet das Ding im Griff halten. Oh. Was ist, wenn Gott sagt, ich möchte, dass du die Finanzen für mich verwaltest und ich gebe dir, was du brauchst. Und das, was du dann bekommst, ist das, was Gott entscheidet, was du brauchst. Ich würde eigentlich gern selber entscheiden, was ich brauche, gell? Ich möchte da gern selber mitreden. Ich möchte da gern selber Kontrolle haben. Ich habe gerade ein Buch gelesen, der Mann heißt Rees Howell und Gott hat ihn Stück für Stück für Stück in verschiedene Levels von Fürbitte geführt. Das heißt, das Buch heißt im Englischen The Intercessor. Und er hat am Anfang dreimal am Tag gegessen und dann hat Gott gesagt, ich will dich reinführen ins Fasten. Halleluja. Schnell Pipi-Pause oder so, gell? Ich will dich reinführen ins Fasten. Und dann hat er, obwohl er es hätte können und obwohl seine Mutter damals für ihn dreimal am Tag Essen zubereitet hat, durfte er dann nur noch zweimal am Tag essen, morgens und abends. Was hat er gemacht? Er hat in der Mine gearbeitet. Und dann hat Gott ihn reingeführt in ein Fasten ohne Essen, während er in der Mine gearbeitet hat. Und dann hat er ihm gesagt, das Geld, das du bekommst, will ich, dass du so und so einsetzt und ich werde mich um dich kümmern. Er sollte seinen Job aufgeben. Und der erste Tag kam und es kam kein Geld und er hatte nichts zu essen. Und der zweite Tag kam und die haben so dreimal am Tag Post gekriegt. In der ersten Post kam nichts, in der zweiten Post kam nichts. Und er hat gesagt, er darf nichts von seinen Eltern nehmen. Er soll einfach nur warten auf Gott. Wisst ihr, nach unserem Versorgungsplan würden wir sagen, nee, also das hat nicht funktioniert, wir haben nicht Gott gehört. Wir würden vielleicht auch einer anderen Person sagen, du hast offensichtlich Gott nicht gehört, weil du ja gerade nicht versorgt bist. Aber weißt du was? Gott hat gesehen, er wird es überleben und er wollte ihn testen in seinem Glauben. Wir wollen einen Glaubenstest, der für uns bequem ist, aber ein echter Glaubenstest, der ist halt oft unbequem. Wenn wir wirklich irgendwo hinkommen wollen mit Gott, kann ich euch garantiert sagen, dass wir durch unbequeme Zeiten gehen und dass Gott unbequeme Sachen von uns fordern wird, aber damit wir auf andere Level kommen. Und dieser Mann ist Schritt für Schritt in der Fürbitte geführt worden. Dann kam ein Punkt, wo Gott ihm gesagt hat, ich will, dass du, er hat angefangen für Missionare in Afrika zu beten. Und irgendwann hat Gott gesagt, und jetzt will ich, dass du hingehst. Weil die Missionare, für die er gebetet hat in Afrika, die mussten zurückkommen, weil es ihrem Kind nicht gut ging. Und er hat gesagt, ich will, dass du hingehst. Und er ist nach Afrika gegangen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange er war. Und Gott hat gesagt, ich gebe dir 10.000 Seelen in Afrika. Und 10.000 Menschen wurden errettet in Afrika. Und danach hat Gott ihn zurückgeschickt. Dann hat er in Wales ein Bibelcollege gekauft, also Räumlichkeiten gekauft, um dort ein College aufzubauen, ein Bibelcollege. Und er hatte 100 Missionare, die er zugerüstet hat, um in die Mission zu gehen. Und dann ist es aber weltgeschichtlich so krass daher zugegangen, dass Gott gesagt hat, ich will, dass diese 100 Missionare ihr Leben hinlegen, hier bleiben und Fürbitte tun für die Nationen. Mich, vielleicht ist es für euch irgendwie so, aha, okay, aber für mich ist es so, wow, wenn ich 100 Personen hier ausgerüstet hätte als Missionare und dabei bin, sie auszuschicken nach Afrika, nach Asien, nach Europa, nach Osteuropa, nach keine Ahnung wohin, überall und ich sehe, wie diese Nationen verändert werden, weil ich Leute ausgebildet habe, stark zu sein im Geist und vorwärts zu preschen, das Evangelium zu predigen und dann sagt Gott, lass sie alle hier, dass sie beten. Das ist krass. Und das Ding ist, wir müssen lernen zu hören, was der Heilige Geist sagt, weil was der Heilige Geist sagt, ist die Sache, die uns aufs nächste Level bringt. Der hätte hier unten bleiben können als netter Christ. Der hätte hier unten bleiben können als netter Prediger. Wisst ihr, was er gemacht hat? Während dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland England angreifen wollte, die haben gebetet und 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 gebetet. Die haben Monate damit verbracht zu beten wegen dem Zweiten Weltkrieg. Und wer von uns weiß, wie der Zweite Weltkrieg möglicherweise ausgegangen wäre, wenn die nicht gebetet hätten? Wenn die nicht gefastet hätten, wenn die ihr Leben nicht hingelegt hätten. Wisst ihr, wir sehen so politische Ereignisse, die geschehen sind, das und das und das und das. Aber wer weiß, was es tatsächlich war, was dahinter gestanden ist. Es geht immer darum, dass wir unser Leben hinlegen. Halleluja für das Königreich. Es geht nicht darum, dass wir Finanzen bekommen, damit wir uns nochmal eine neue Klamotte kaufen können oder damit wir uns nochmal was bequemer machen können. Sondern wenn Gott sagt, das ist für dich, dann nimm's. Aber wenn Gott sagt, das ist nicht für dich, dann gib's doch bitte dem, zu dem Gott sagt, dem gehört's. Ich find's total gut, wenn wir ab und zu mal nach Indien gehen, wenn wir nach Rumänien gehen, wenn wir in andere Nationen gehen und sehen, unter welchen Umständen die Leute das Evangelium weitergeben. Unter welchen Schwierigkeiten die Leute leben, die das Evangelium raustragen in den Nationen, während wir es eigentlich sehr auf eine leichte Schulter nehmen, ob wir jetzt irgendwas geben oder nicht. Warum auch immer das jetzt nicht weitergeht. Ich habe jetzt hier ein Bild von einem Mädchen, das ist in Warsa. Und ich will euch einfach ein paar Sachen sagen, was wir mit Reichtum machen können. Wir können Menschen ganz konkret vom Hungertod retten. Ich weiß, dass in Indien zum Teil Missionare sagen, dass ein Kind von einem Euro am Tag leben kann. Wisst ihr, die Bibel sagt, Jesus hat gesagt, dass wir am Ende unserer Tage von jedem Wort, das wir gesprochen haben, Rechenschaft ablegen müssen. Aber was ist, wenn Gott sagen würde, von jedem Euro, den du eingesetzt hast, musst du Rechenschaft abgeben? Was ist, wenn dieser Euro, von dem du sagst, ich genauso, ich bete nicht nur, ich predige nicht zu euch, ich komme als erstes zu meinem eigenen Aufruf nach vorne, ja? Amen. Aber was ist, wenn Gott sagt, ich ziehe dich zur Rechenschaft über den Finanzen, die du hattest? Ich spüre einfach, wie so manche so, ja, ich glaube, ich mache alles so ganz richtig, und Gott sagt, ich will dich wachrütteln. Halleluja. Du kannst Leute vom Hungertod retten. Du kannst Leben verändern. Wisst ihr, Indien ist voll von Kindern, die am Verhungern sind. Und es sind Kinder dabei, die Gott berufen hat, starke Dinge zu verändern. Guckt mal, dieses kleine Mädchen hier. Ihr Vater war krank und hat sein ganzes Geld dafür verbraucht, für die Medizin, weil er so starke Probleme hatte mit dem Magen. Die sind in die Gemeinde gekommen und es wurde für ihn gebetet und er wurde total geheilt. Aber die Familie hat jetzt einfach kein Geld mehr, weil sie alles, was sie hatten, ausgegeben haben für Medizin. Und dieses Mädchen ist jetzt einfach ein Kind, das eigentlich einfach einen Sponsor braucht, der sagt, okay, ich investiere in dieses Kind. Ich glaube, sie möchte Lehrerin werden. Wenn du das anschaust, die Kinder, die in den verschiedenen Kinderheimen sind in Indien. Der eine will Lehrer werden, der andere will Arzt werden. Und die kommen aus so krassen Umständen. Und sie haben einfach Visionen, starke Sachen aus ihrem Leben zu machen, wo sie anderen Menschen helfen können. Ein Kind in Indien für einen Monat, dass es Kleidung hat, dass es Essen hat und so weiter. Wisst ihr, was das kostet? 30 Euro. Wie schnell geben wir manchmal 30 Euro aus? Und das könnte für ein Kind einen ganzen Monat Essen, Kleidung und Bildung bedeuten. Ist es nicht gigantisch, was unser Geld machen kann? Wir denken, wenn wir da oben sind, dann sind wir reich. Aber stell dir mal vor, du hast das Privileg, ein Kind in Indien zu sponsern, dessen Leben total verändert wird, weil wir die Finanzen dafür freisetzen, dass dieses Kind davon leben kann und ausgebildet wird, anderen Menschen zu helfen. Ist es nicht gigantisch? Wir können Menschen helfen, ein Geschäft aufzubauen. Wir können Menschen unterstützen, die anderen Leuten helfen. Wir könnten nicht in Indien hingehen und leben und die Leute zu rüsten. Wir haben einfach nicht die Kapazität, wir haben nicht die körperliche Fähigkeit, wie da unten zu leben. Sind total viele Herausforderungen. Aber es gibt Leute da unten, die das können, und wir haben das Vorrecht, sie zu unterstützen. Die Bibel sagt, geben ist seliger als nehmen. Wir sind selig, weil wir die Kapazität haben zu geben. Wir können die Wahrheit weitergeben, damit Gottes Wort laufen kann. Wir können die unterstützen, die Gottes Wort weiterbringen. Hier seht ihr Fahrräder. Mit diesen Fahrrädern, die Pastoren in Indien, die so ein Fahrrad bekommen, die sind einfach nur happy. Die strahlen, wie bei uns würde man sagen, wie ein Honigkuchenpferd. Die sind einfach sowas von glücklich und stolz, wenn sie ein Fahrrad bekommen, weil sie bisher zu Fuß von Dorf zu Dorf gegangen sind, um dort das Evangelium weiterzutragen. Hier seht ihr zwei Mädchen, die aufgenommen wurden, und die sozusagen bei diesem Pastoren-Ehepaar, könnt ihr die sehen hier? Oder ist mein Tisch davor? Bei diesem Pastoren-Ehepaar leben. Und wo ich gesehen habe, einfach wo die schlafen, dieses Pastoren-Ehepaar, ich hätte sehr große Schwierigkeiten, mich da hinzulegen. Die hatten ungefähr 7 Matratzen, die aufeinander gestapelt waren, außerhalb vom Haus. Die Matratzen sahen sehr grau, sehr schwarz, sehr dreckig aus. Und die Kinder haben sich da drauf gelegt und sind da erstmal drauf eingeschlafen, abends, als wir dort waren. Die Gefäße, aus denen wir gegessen haben, die Küche, das kann man gar nicht sagen, aber wisst ihr was? Die Leute sind froh und glücklich und stolz drauf, dass sie Gott dienen dürfen. Das ist gigantisch. Du kannst ein Pastoren-Ehepaar mit 100 Euro im Monat unterstützen und die haben genügend zu essen, was für sie passt. Du könntest mit 100 Euro da unten nicht leben. Und die haben die Fähigkeit, das Evangelium weiterzugeben. In dem Dorf, wo diese zwei Süßen hier dienen, da ist eine ganze Gruppe, ich würde mal sagen, vielleicht 150 Leute, die an Jesus glauben. Die setzen sich auf den Boden und dann ist da eine Plastiktüte auf eine große Ding da halt auf dem Boden, weil der Boden selber ist aus Kuhfladen gemacht, und die setzen sich dahin, die Frauen auf der einen Seite, die Männer auf der anderen Seite, Und die hören sich das Evangelium an und vorne sind die Kinder und die wollen noch mehr und mehr und mehr lernen. Und das, ich glaube, die haben das Potenzial, das ganze Dorf zu gewinnen. Das ist total krass, was passiert in dem Dorf. Stell dir vor, du fängst an, jemanden zu unterstützen, der in Indien mehr verändert, als du in Deutschland jemals verändern könntest. Halleluja, ist es nicht genial? Ich finde es genial, also mich begeistert. Schaut euch mal die an, ich liebe sie einfach, guck mal, wie das strahlt. Wisst ihr, was die haben? Die haben hier Rucksäcke und in diesen Rucksäcken sind Geräte drin, mit denen du über Solarzellen Videos zeigen kannst. Und die Pastoren, die freuen sich wie Schneekönige, obwohl sie bestimmt noch nie einen Schneekönig gesehen haben, weil sie so einen Rucksack bekommen, weil sie wissen, dass sie diesen Rucksack jetzt mitnehmen dürfen. Das sind Pastoren, die sich bewährt haben, die schon jahrelang in Dörfer gegangen sind und das Evangelium gepredigt haben. Viele von denen wurden schon verschlagen, waren schon im Gefängnis und so weiter. Und jetzt haben sie ein neues Werkzeug, um das Evangelium weiterzugeben und sie sind begeistert. Glaubt ihr nicht, dass Gott begeistert wäre, jedem indischen Missionar, der rausgeht in die Dörfer, so einen Rucksack in die Hand zu geben? Glaubt ihr nicht, dass Gott begeistert wäre, uns Finanzen zu geben, dass wir Rucksäcke spendieren können für Indien, dass wir Essen spendieren können für Indien, dass wir Bildung spendieren können für Indien. Wäre das nicht gigantisch? Und es ist nur Indien. Dann gibt es ja noch Afrika und dann gibt es ja noch, was weiß ich, was es alles gibt. Viele Nationen. Ihr seht hier unten, das ist die Tochter von den beiden Missionaren, die ihr gerade gesehen habt. Die hat ein Business angefangen und zwar als Schneiderin. Seht ihr diese fantastische, coole, alte Nähmaschine? Die kann sie noch jahrhundertelang benutzen, glaube ich. Das sind die Nähmaschinen, die die Leute in Indien benutzen. Und da hinten seht ihr Kleider, die sie selber entworfen hat und die sie regelmäßig auf den Markt bringt und dann dort versucht zu verkaufen. Es ist einfach ein Mini-Business, so ein Business anzufangen in Indien. Dafür brauchst du nicht so viel Geld wie in Deutschland. Stell dir mal vor, du sagst einfach, ich will jemanden, der ein Geschäft aufbaut in Indien, unterstützen und meinetwegen du investierst, keine Ahnung. Du schickst eine Nähmaschine darunter oder du sagst, ich will einfach die Grundausstattung an Stoffen darunter oder sonst irgendwas und du sagst, ich will einfach so eine Schneiderin mal ausrüsten oder ich will mal irgendeinen Handwerker ausrüsten, dass der sich eine Säge und ein Messer und ein, keine Ahnung was kaufen kann. Ist es nicht genial? Und dann fängt so jemand an, ein Business aufzubauen und kann vielleicht noch jemand anders zeigen, wie ein Business aufbaut. Finanzen sind gut. Gott liebt es, Finanzen zu geben in unsere Hände, wenn wir gute Verwalter sind. Amen. Ah ja, klar, die Motorräder, die sind, habt ihr gesehen, da steht drauf, praise the Lord. Voll süß. Ich finde das einfach genial. Also die ein Motorrad haben, das ist natürlich obercool. Und die gehen dann wirklich, also die sind strategisch Leute, die müssen Bericht abgeben, was sie an welchem Tag gemacht haben. Die sind richtig, da geht's zur Sache. Das ist so, ich weiß noch, wo ich beim Tudor Bismarck war in Zimbabwe, der hat eine Versammlung gehabt mit seinen Pastoren und hat gesagt, so ihr lieben Pastoren, die Gemeinden von euch, wenn ich in kürzester Zeit kein Wachstum sehe, dann kriegt ihr keine Unterstützung mehr. So, so unsere kleine Gemeinde so, oh my goodness. Weil die Leute, die arbeiten, das sind nicht Leute, die sich auf die grüne Aue legen und sich einfach entspannen und sagen, oh, der Heilige Geist wird es schon machen. Das sind Leute, die machen Knochenarbeit. Hier ist es einfach die ganze Gruppe, die wir damals gelehrt haben im Januar. Hier seht ihr, das war kurz nachdem wir dort waren, einer der Pastoren, der wurde von dem ganzen Mob genommen. Sie haben ihm die Haare wegrasiert, sie haben ihm, glaube ich, sogar die Augenbrauen wegrasiert und dann haben sie ihn zu seiner Scham einfach durch den ganzen Ort paradiert, um sich über ihn lächerlich zu machen und wisst ihr was, die gehen weiter. Weißt du, was würde passieren, wenn es jemand von uns so gehen würde? Ich weiß es nicht. Aber wie genial ist es, dass Gott uns hier die Möglichkeit gegeben hat, zu geben, dass solche Menschen weiter das Evangelium verkündigen. Ist es nicht einfach ein Privileg, wenn du sagst, genau den will ich unterstützen. Wisst ihr, wie viele Leute da schon verschlagen worden sind? Weißt du, ich habe so in der ersten Reihe, da saß so eine Frau, die sah irgendwie... So als Westler natürlich auch, ich würde mir wünschen irgendwie, dass die lächelt, irgendwie die ist immer so. Und dann erzählen die ihre Geschichten, wie der Mann, wie viele Jahre der im Krankenhaus war und wo die durchgegangen sind, welche Krankheiten aufgrund von auch den gesundheitlichen Umständen, von den Wohnumständen und so weiter, wo die durchgegangen sind. Und dann strahlen sie dich an und die gehen einfach weiter. Leute, das sind Edelsteine. Das sind Edelsteine, die Jesus lieben, die wir da unterstützen können. Das ist ein Vorrecht. Ich habe einfach eine Vision, dass wir es schaffen als Haus und dass ich das schaffe, einfach in meiner Umgebung Menschen dafür zu gewinnen, dass sie sagen, wow, vielleicht brauche ich das neue Paar Schuhe nicht. Mensch, ich will einfach investieren, weil diese Leute, die geben ihr Bestes. Wir denken manchmal, oh, mir geht's so schlecht, weil das und das und das und das. Leute, uns geht's gut. Ich habe mal einen jungen Mann mitgenommen nach Bulgarien damals, der hohe Schulden hatte und der auch deprimiert war wegen seinen Schulden. Und der ist mitgegangen nach Bulgarien. Danach war er glücklich. Danach war er glücklich, weil er gesagt hat, Mann, ich habe gedacht, ich bin arm. Ich habe gedacht, ich habe Probleme. Aber ich sehe, ich habe keine Probleme und ich bin nicht arm. Mir geht's eigentlich gut. Leute, uns geht's gut. Egal in welcher Situation du bist, dir geht's gut. Du hast was anzuziehen. Du hast mehr anzuziehen als die Pastoren wahrscheinlich. Halleluja. Wir waren da in einem Seminargebäude. So, dann ist das große Schlimme passiert, was passieren kann, wenn man unterwegs ist. Ich musste aufs Klo. Und dann habe ich die Klos gesehen. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? So, und dann habe ich gedacht, nächstes Mal, wenn ich nach Indien gehe, dann werde ich, egal wo ich hingehe, ein Desinfektionsset mitnehmen und ein Putzset. Weil die sanitären Anlagen waren so grausig, aber ich musste halt echt aufs Klo. Da gibt's Momente, da musst du dann halt einfach trotzdem, weißt du, ich meine? Und dann habe ich überlegt, ich weiß jetzt gar nicht, wie das wäre, wenn ich jetzt anfangen würde, hier, keine Ahnung, die Waschbecken und die Klos zu putzen und so weiter, ob das vielleicht auch anstößig wäre, weil jetzt klar, hier als Gastsprecher und so, das kommt vielleicht ja nicht so cool. Würde ich jetzt zum Beispiel auch komisch finden, wenn unsere Gastsprecher ins Klo gehen würden. Und dann habe ich gehört, dass es für die Leute schön ist und besonders. Und es hat mich einfach beschämt. Weil wir wollen einfach, wie wir leben, nochmal verschönern und nochmal einen Standard draufsetzen, uns nochmal besser haben. Und ja, Gott will, dass es uns gut geht. Und ja, Gott will, dass wir einen gewissen Komfort haben. Aber Gott will, dass unser Herz brennt, da wo sein Herz brennt. Was glaubt ihr, wie das Herz Gottes für so jemand schlägt? Was glaubt ihr, wie das Herz Gottes für so ein Kind schlägt? Was glaubt ihr, wie das Herz Gottes, die Pastoren, die da waren, ich glaube, das waren so 70 Ehepaare oder so, die verantwortlich sind für weitere Pastoren, die mit ihnen mitarbeiten. Was glaubt ihr, wie das Herz Gottes für diese kostbaren Menschen schlägt, die ihr Leben hinlegen, die nicht wissen, ob ihr Ehemann möglicherweise zu Tode geprügelt wird fürs Evangelium? Denen ist schon viel passiert. Wir haben gesagt, steht mal alle auf, die unter Verfolgung sind und erzählt mal ganz kurz einfach, was los ist. Und dann steht der eine auf und der nächste und so. Und ich so, aha, okay. Wisst ihr, wie ich meine? Halleluja. Das sind Pastoren in Nepal. Und der Bruder von Benny, der war in Nepal, weil da war ja dieses große Erdbeben und er hat gesagt, ich will einfach mal nach Nepal gehen und gucken, was da los ist. Und er hat gesagt, uns in Indien geht's gut. Denn in Nepal geht's viel schlechter. Und hat einfach kostbare Menschen gefunden, die so gut wie nichts zu essen haben, die frieren, die nicht genug haben und die dringend Unterstützung brauchen. Glaubt ihr nicht, dass Gott uns in den Westen gesetzt hat, um unsere Hände zu füllen? Dass wir diese wertvollen Geschwister segnen können? Na klar kannst du dir den neuen Pulli kaufen, na klar kannst du dir neue Schuhe kaufen, aber bleib nicht da hängen. Und wenn Gott sagt, mir ist der Pastor in Nepal wichtiger als deine neuen Schuhe, dass du sagst, diese neuen Schuhe gehen nach Nepal. Nicht, dass du deine Schuhe dahin schickst, sondern das Geld. Die brauchen da wahrscheinlich deine Sandalen nicht oder was du. Wisst ihr, was ich meine? Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle unter Stress und einem religiösen Geist und du traust dich nichts mehr dir zu leisten. Es geht darum, dass wir sagen, Heiliger Geist, misch dich ein in mein Leben. Misch dich ein in mein Herz. Misch dich ein in das, wie ich meine Finanzen administriere, dass ich da oben ankomme, dass du mir Großes anvertrauen kannst, damit ich wirklich ein Kanal bin. Ich predige zu mir selber, weil ich das merke. Wenn mehr Geld kommt, will ich es festhalten. Ich will's behalten. Ich will schon ein bisschen was abgeben. Und ich will eine Gute sein, die was in die Mission gibt. Aber erlaube ich's Gott, dass er entscheidet, welcher Teil in die Mission geht und welcher Teil an mich. Ich habe eine Freundin, die ist Bulgarin und die lebt in Essen. Und sie hat Besuch bekommen aus Bulgarien von Bulgaren. Und die Bulgaren haben zu ihr gesagt, du lebst schlechter als wir in Bulgarien. Warum? Weil sie nach Deutschland gezogen ist und die Finanzen, die sie hatte, immer nach Bulgarien geschickt hat, um den Menschen zu helfen. Der Geist der Welt, der will uns einholen. Leiste dir noch mehr, hab noch mehr, noch mal was, noch mal was, noch mal was. Gott will dich segnen. Geliebte, ich wünsche, dass es dir gut geht, wie es deiner Seele gut geht. Gott will dich überschütten mit Segnungen. Gott hat kein Interesse dran, dich klein zu halten, dich arm zu halten. Aber Gott will, dass dein Herz an ihm hängt als allererstes. Und es geschieht nicht über Nacht. Und ich kann euch sagen, von Level zu Level zu Level zu Level, immer wieder musst du neu getestet werden. Und auch wenn du da oben stehst, ich kann nicht für mich garantieren. Halleluja. Wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben Leute, zum Beispiel der Richard Hurt, die gucken sich unsere Finanzen an. Ich glaube, dass Gott Hirwey und mich qualifizieren wird, dass Millionen durch unsere Hände fließen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Aber Richard Hurt guckt sich, alle 3 Monate schicken wir einen Bericht an Richard Hurt und sagen unter anderem, was wir mit den Finanzen der Gemeinde machen und was wir mit unseren Privatfinanzen machen. Ich kann nicht für mich garantieren. Ich denke jetzt nicht, dass ich da stehe und denke, was könnte ich mir hier abzapfen oder so. Aber ich weiß, dass ich Grenzen brauche, dass ich Sicherheit brauche, dass ich jemanden brauche, wenn ich aufs nächste Level gehe. Wenn ich jetzt 1 Million auf dem Gemeindekonto hätte und mir mein Gehalt anschauen würde und mir sagen würde, ich glaube, da müsste man was ändern. Höre ich den Heiligen Geist oder höre ich meine Wünsche? Verstehst du, was ich meine? Halleluja. Es gibt einfach so viel. Ich möchte, dass euer Herz brennt, dass ihr sagt, Gott, ich will Reichtum schaffen. Ich will Reichtum schaffen und ich will deine Strategien für Reichtum hören. Aber ich will nicht am Reichtum festkleben, sondern ich will an dir festkleben. Halleluja. Lass uns einfach aufstehen.